Ich darf heute die Schlusspredigt unserer Predigtenreihe in der Predigtenreihe über Ruth halten. Und ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und ich kann sagen, es ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte, die erst einen traurigen Anfang hat und dann mit einem Happy End aufhört. Und es ist erstaunlich, was in diesen vier Kapiteln so alles drinsteckt. Hätte ich nicht gedacht. Die Geschichte von Ruth ist eigentlich so die Cinderella-Geschichte des Alten Testaments. Cinderella ist übrigens eine der Lieblingsmärchengeschichten meiner kleinen Tochter Amalia. Und ich muss euch mal eine lustige Geschichte erzählen, die ich neulich mit Amalia hatte. Ich wollte ihr was vorlesen und ich konnte die Schrift kaum lesen, weil sie so klein war. Und ich habe dann zu Amalia gesagt, Amalia, meine Augen sehen nicht mehr so gut wie deine Augen. Papa braucht mittlerweile eine Lesebrille. Und daraufhin sagte sie, Papa, dafür sehen deine Augen die verschwommenen Dinge besser als meine Augen. So kann man es auch sehen. Danke für das Kompliment, Amalia. In den letzten beiden Gottesdiensten haben wir schon so einiges über die Geschichte von Ruth gehört, vor allen Dingen aus den ersten beiden Kapiteln. Und da ich davon ausgehe, dass ihr alle eure Hausaufgaben gemacht habt und die ganze Geschichte gelesen habt, wisst ihr, wie es denn weitergeht. Ihr wisst, dass denn Boas und Ruth geheiratet hatten und dass sie einen Sohn zeugten, Obed. Und ihr wisst auch, dass Naomi am Ende der Geschichte total glücklich war, weil sie wieder zu Hause in Bethlehem angekommen war. Und weil sie sehen durfte, wie Gott Ruth einen wundervollen Ehemann geschenkt hatte und sogar einen Sohn. Und sie selber auch ihren lang ersehnten Enkelsohn hatte. Naomi, Ruth und Boas haben alle ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und es ist interessant zu sehen, wie Gott diese drei Geschichten zu einer Liebesgeschichte zusammengefügt hat und sogar am Ende zu einer Geschichte gemacht hat, in der wir uns sogar heute, 3000 Jahre später, selber wiederfinden können. Ich werde die Geschichte einfach mal da weitererzählen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, Kapitel 3. Und ich werde dabei die drei verschiedenen Perspektiven der drei Hauptcharaktere der Geschichte einnehmen und versuchen, die Geschichte aus ihren Blickwinkeln zu erzählen. Und da es auch immer etwas zu lernen gibt, werde ich auch immer versuchen herauszustellen, was wir von den dreien so alles lernen können. Und zum Schluss werde ich das große Bild aufzeigen, in dem wir sehen können, was für einen großartigen Plan Gott auch hat und dass seine Perspektive oft so anders ist als unsere Perspektive. Gott wirkt oft im Hintergrund, sodass wir sein Wirken erst im Nachhinein sehen, wie durch einen Rückspiegel im Auto. In dem Buch Ruth kommt Gott auch gar nicht direkt vor. Ich habe gehört, das ist das einzige Buch in der Bibel, in dem es so ist. Wir sehen nur ein paar Segenswünsche und ein paar Gebete und das war's denn. Okay, fangen wir mal mit Naomi an. Naomi war nun nach über 10 Jahren endlich wieder zurück in Bethlehem. Sie hatte 10 Jahre lang keinen Gottesdienst besucht. 10 Jahre lang keine Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern gehabt. Sie war einsam und sehnte sich nach Gemeinschaft mit Gott und mit Gottes Volk. Sie war aber nicht nur einsam, sie war auch verbittert. Und vielleicht geht es dir gerade so wie Naomi und du trägst Bitterkeit mit dir herum. Wenn es so ist, dann möchte ich dich ermutigen, es gibt Hoffnung. Es gibt einen Ort, an dem du Heilung erfahren kannst. Und dieser Ort ist bei Gott und bei seinem Volk. Dieser Ort ist die Gemeinde. In der Gemeinde kannst du Hilfe suchen und finden. Ich habe in der Gemeinde Hilfe gesucht und gefunden. Du kannst deine Schmerzen vor Gott bringen. Und er wird dich heilen, wenn du es zulässt. Du kannst deine Freunde in diesen Prozess mit einbeziehen. Und sie werden dir wohlwollend zur Seite stehen. Naomi kam, wie gesagt, zurück nach Bethlehem, zu ihrem Heimatort. Und Bethlehem war ein sicherer Ort für sie. Heilung passiert an sicheren Orten. Und sie traf dort alte Bekannte und Freunde wieder und war ehrlich mit ihnen. Sie sagte zu ihnen, nennt mich Mara, bitter. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Sie war ehrlich und reflektiert und das half ihr in ihrem Heilungsprozess. Dieser Prozess brauchte Zeit. Heilung passiert nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit. Man kann aber auch Angst haben, so einen Schritt zu gehen. Naomi hatte sicher auch Ängste. Sie wusste nicht, wie die Israeliten reagieren würden. Das Leben als Witwe war hart in Israel. Erst recht für eine Witwe aus Moab. Deshalb hatte sie auch versucht, ihre Schwiegertöchter zu überreden, nicht mitzukommen. Aber Naomi konnte ihre Angst überwinden, denn sie hatte nichts mehr zu verlieren. Alles, was sie hatte, war noch ein Fünkchen Hoffnung. Und Gott braucht manchmal gar nicht mehr. Und sie hatte noch ein Stückchen Land in Bethlehem. Und da ihre Söhne gestorben waren, brauchte sie eine Lösung, damit das Land nicht in den Besitz von einem Fremden übergehen würde. Also machte sie sich auf den Weg nach Bethlehem und reiste 50 Kilometer Richtung Nordwesten zurück in ihre Heimat. Da kam sie her. Da war Gottes Volk. Da sollte sie Hilfe bekommen. Denn sie war dort von Menschen umgeben, die sich liebevoll um sie kümmerten. Und am Ende der Geschichte sehen wir, wie sie wieder glücklich war. Wie sie nun ihren lang ersehnten Enkelsohn hatte. Wir können uns das bildlich vorstellen, wie sie das Baby in der Hand hielt und freudestrahlend war. Wie sie das Baby knuddelte. Sie wollte am Ende der Geschichte sicher nicht mehr Mara genannt werden. Sie war wieder die alte Naomi. Und entsprechend der Bedeutung ihres Namens war sie wieder die Liebliche, die Freundliche, die Liebenswürdige. Denn sie war geheilt. Wie gesagt, einigen von euch geht es vielleicht so, wie es Naomi ging. Fühlst du dich einsam? Fühlst du dich verlassen? Hast du vielleicht sogar Bitterkeit in deinem Herzen? Wenn ja, dann sollten wir dir die Warnlichter angehen. Dann brauchst du Heilung. Dann solltest du dich ehrlich mit dir selber auseinandersetzen, auch mit Gott und auch mit deinen Geschwistern und offen über deine Gefühle sein. Gott möchte dich heilen, aber es braucht Zeit. Was kannst du von Naomi lernen? Du kannst von Naomi lernen, nie aufzugeben. Du kannst von ihr lernen, dass es immer Hoffnung gibt. Heilung ist möglich, wenn du ehrlich bist. Und Naomi war ehrlich mit sich selbst, mit Gott und mit anderen. Die Geschichte von Naomi ist eigentlich ein Sinnbild für alle Menschen, die sich irgendwann mal von Gott entfernt haben und merken, wie sehr sie Gott eigentlich brauchen, wieder zurückkommen. Und wenn du an so einem Punkt in deinem Leben bist, dann gib nicht auf. Du kannst wie Naomi wieder zurückkehren zu Gott. Hätte sie diesen Schritt nicht gemacht, dann wäre sie wahrscheinlich verbittert geblieben und verbittert gestorben. Aber Naomi ging diesen Schritt und sie ging ihn nicht allein. Sie hatte Ruth an ihrer Seite. Damit kommen wir zu Ruth, der Person, nach der die ganze Geschichte benannt wurde. Auch Ruth steckt in einer sehr schwierigen, misslichen Situation. Sie war auch eine Witwe und sie war Moabiterin. Und die waren nicht gerade sehr beliebt in Israel. Sie hatte keine Kinder und kein Geld. Eigentlich kann man sagen, schlimmer geht's nimmer. Aber sie war neu zum Glauben gekommen. Und das gab ihr Hoffnung, das gab ihr Kraft. Manche Menschen müssen erst am Boden liegen, um zu erkennen, wie sehr sie Gott brauchen. Ich war auch so jemand. Aber Ruth war sehr tapfer und leidensfähig. Sie war eine Überwinderin und gab nicht so schnell auf. Sie tat das, was richtig war, vor Gott. Und sie war bereit für einen Neustart. Und für Naomi war es natürlich ein großer Segen, Ruth an ihrer Seite zu haben. Ruth liebte ihre Schwiegermutter wie eine eigene Mutter. Und sie hatte Mitleid mit ihr. Sie zeigte eine außergewöhnliche Loyalität gegenüber Naomi, denn sie sagte zu ihr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo dein Volk ist, da ist auch mein Volk. Dein Gott ist auch mein Gott. Ruth hatte nichts außer ihren Glauben und ihre Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Sie liebte Naomi, obwohl Naomi verbittert war und nicht mal wollte, dass Ruth mitkommt nach Bethlehem. Und das ist bemerkenswert. Naomi, ich möchte mit dir mitkommen nach Bethlehem. Nein, nein, bleib du mal lieber hier bei deinem Volk. Und tschüss. Aber Ruth ließ sich nicht entmutigen und sie hörte nicht auf, Naomi zu lieben. Und ihre Liebe wirkte im Herzen von Naomi. Es braucht Liebe, um ein hartes Herz wieder zu erweichen. Und Ruths Liebe trug dazu bei, dass Naomis Herz weicher wurde. Ruth ging dann mit Naomi nach Bethlehem. Und sie vertraute Gott, denn sie wusste nicht, was sie dort erwarten würde. Sie war noch nie in Bethlehem gewesen. Vielleicht würde man sie ablehnen. Vielleicht würde man sie verachten. Aber sie machte diesen Glaubensschritt und vertraute darauf, dass es für sie dort eine Zukunft geben würde. Und Gott auch für sie dort einen Plan hätte. Und den hatte er natürlich. Gott sorgte dafür, dass sie rein zufällig auf dem Feld von Boas Arbeit suchte, einem entfernten Verwandten der Familie, ihres verstorbenen Schwiegervaters. Und sie arbeitete dort Tag für Tag und brachte die gesammelte Gerste zu Naomi. Von Ruth können wir lernen, uns nicht von unseren Lebensumständen aus der Bahn werfen zu lassen. Unseren Mut nicht sinken zu lassen. Immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Wir können von ihr lernen, das Richtige zu tun, auch wenn es schwierig ist. Ruth war demütig und bereit, niedrige Arbeit zu leisten. Sie war gütig, sie kümmerte sich um ihre Schwiegermutter. Vor allem können wir von Ruth lernen, zu lieben, zu glauben und zu hoffen. Und das ist, was am Ende zählt. Und Gott sah Ruths Herz und ihre Mühe und schickte ihr Boas über den Weg. Und damit sind wir bei Boas angekommen. Und ich mag diesen Namen, Boas. Boas bedeutet in ihm ist Stärke. Boas war ein starker Mann, er war charakterfest. Er war der Boss. Seine Mutter war übrigens die Prostituierte Rahab, die wir aus Josua 2 kennen. Und wie passt das denn ins Bild? Rahab hatte einige Jahre zuvor die Kundschafter Josuas in ihr Haus gelassen und sie vor den Kanaanitern gerettet. Und als Gegenleistung wurde sie und ihre Familie von den Israeliten verschont, als sie denn Kanaan besetzten. Rahab war dann sicher zum Glauben gekommen und erzog ihren Sohn Boas im Glauben. Und im Neuen Testament wird sie sogar im Hebräer 11 als Glaubensheldin beschrieben. Auf jeden Fall hatte Boas die Hungersnot gut überstanden. Er hatte vorgesorgt. Er war ein kluger, tüchtiger Geschäftsmann und hatte einen guten Ruf. Er war großzügig, rechtschaffend und hatte ein großes Feld und viele Arbeiter. Außerdem war er noch Single und wartete noch auf die Richtige. Und wir haben ja letztes Mal gehört von Ulf und Mattes, wie freundlich und fürsorglich er mit Ruth umging. Wer weiß, vielleicht sah er obendrein auch noch aus wie George Clooney oder so. Auf jeden Fall realisierte Naomi, welche Chance sich durch Boas auftat. Sie fühlte sich verantwortlich für Ruth und wollte, dass Ruth einen Ehemann findet, der für sie sorgt und sie beschützt. Und dabei dachte sie an Boas. Wir steigen mal in die Geschichte ein, ab Kapitel 3. Und lesen mal, wie es dann weiterging. Eines Tages sagte Naomi zu Ruth, meine Tochter, ich möchte, dass du wieder einen Mann und eine Heimat bekommst. Du weißt, dass Boas, mit dessen Leuten du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Er arbeitet heute Abend mit der Worfschaufel auf der Tenne, um die Spreu von der Gerste zu trennen. Bade und salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh zur Tenne. Sieh zu, dass er dich nicht bemerkt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Pass gut auf, wo er sich hinlegt. Und wenn er schläft, schlüpfe unter seine Decke und leg dich neben ihn. Er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Ich werde alles so machen, wie du gesagt hast, antwortete Ruth. Dann ging sie zur Tenne und verfuhr genau nach den Anweisungen ihrer Schwiegermutter. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich gut gelaunt und zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Leise ging Ruth zu ihm hin, schlüpfte unter die Decke und legte sich neben ihn. Ruth hatte die Anweisung ihrer Schwiegermutter genauestens befolgt. Und auf den ersten Blick würde man sagen, das waren nicht die allerbesten Anweisungen, oder? Aber ob sie nun gut oder schlecht waren, sei mal dahingestellt. Ich finde eine andere Frage interessant. Und zwar die Frage, wie Boas eigentlich reagiert hat. Vers 8. Um Mitternacht schrak Boas auf und tastete um sich. An ihm geschmiegt lag eine Frau. Wer bist du? Fragte er und bekam die Antwort, ich bin Ruth, deine Sklavin. Breite deinen Gewandsaum über mich und nimm mich zur Frau. Du bist doch der Löser. Boas erwiderte, der Herr segne dich. Was du jetzt getan hast, zeigt noch mehr als alles bisher, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Du hättest ja auch den jungen Männern nachlaufen können und jeden bekommen, ob arm oder reich. Nun, meine Tochter, sei unbesorgt. Ich werde tun, worum du mich gebeten hast. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Männer würden in so einer Situation reagieren wie Boas? Wahrscheinlich nicht so viele. Die meisten würden denken, Jackpot, lass uns eine Runde Spaß haben heute Nacht. Aber nicht Boas. Er machte seinem Namen alle Ehre. Er blieb stark. In ihm war Gottes Stärke. Und er dachte nicht nur an den Moment, er dachte an die Zukunft, er dachte an Konsequenzen. Boas wusste, es ist besser, Single zu sein und mit Gott zu wandeln, als mit jemandem zusammen zu sein und gottlos zu leben. Ruth und Boas vertrauten beide auf Gott und das war die beste Voraussetzung für ihre Zukunft. Und Boas sah Ruth mit den Augen eines Vaters an. Das sehen wir im Vers 11, er nannte sie meine Tochter. Wenn du ein Mann bist und Schwierigkeiten hast, deine Begierden in den Griff zu bekommen, dann schau auf Boas und lerne von ihm. Mir hat es über all die Jahre sehr geholfen, Frauen wie Mütter, Schwestern oder Töchter zu sehen. Ich habe es ja nicht immer geschafft, aber es hat mir geholfen. Eine Woche, bevor ich damals Christ wurde und mich taufen ließ, lernte ich plötzlich eine attraktive Kollegin am Flughafen Tegel kennen. Ich hatte dort einen Aushilfsjob und sie war offensichtlich interessiert an mir. Hey, ich war damals jünger und wahrscheinlich noch etwas attraktiver und ich hatte noch Haare. Aber es war ganz einfach. Der Kollege stellte uns einander vor und es dauerte keine 3 Tage und ich war mit ihr allein bei mir zu Hause in meinem Zimmer. Und ich war versucht. Es war eine ähnliche Situation wie die mit Boas. Ich war hin und her gerissen. Weil einerseits fand ich sie sympathisch und attraktiv, aber auf der anderen Seite hatte ich verstanden, wie sehr mich Gott liebt und dass Jesus wegen meiner Sünden am Kreuz gestorben war. Ich musste mich entscheiden, was ich will. Und ich entschied mich dann, einfach ehrlich mit ihr zu sein. Und ich erzählte ihr, dass ich Christ werden möchte und mich taufen lassen möchte und rechtschaffen leben möchte. Und sie fing an zu weinen und ging dann nach Hause. Und das war's. Aber ich fühlte mich erleichtert in dem Moment, weil es war das erste Mal, dass ich eine Frau, eine attraktive Frau, wie eine Tochter Gottes sehen konnte. Und ich bin so froh, dass ich mich damals so entschieden hatte. Denn wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, wie sehr Gott mein Leben gesegnet hat und was für eine wunderbare Frau er mir gegeben hat und was für wunderbare Töchter und was für eine tolle geistliche Familie in euch allen. Was will ich mehr? Aber ich stand damals vor einer Weggabelung und ich musste mich entscheiden. Und ich dachte an die Zukunft. Ich dachte an Konsequenzen. Boas dachte auch an die Zukunft und an Konsequenzen. Er dachte an sein Vermächtnis und er machte einen Plan. Wir lesen weiter im Vers 12. Doch da ist noch ein Punkt. Es stimmt zwar, dass ich ein Löser bin und dir helfen muss, aber es gibt noch einen zweiten, der den Vortritt hat, weil er näher verwandt ist als ich. Bleib die Nacht über hier. Morgen früh werde ich ihn vor die Wahl stellen, ob er der Verpflichtung nachkommen will oder nicht. Wenn nicht, werde ich es tun. Das verspreche ich dir, so gewiss der Herr lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Ruth blieb neben ihm liegen, aber in aller Früh, noch bevor ein Mensch den anderen erkennen konnte, stand sie auf. Denn Boas sagte, es darf nicht bekannt werden, dass eine Frau auf der Tenne war. Und wir sehen, wie fürsorglich und freundlich einfach Boas mit Ruth umging. Und er bat sie vor Morgengrauen noch, das Lager zu verlassen, damit sie niemand sehen würde und die beiden nicht in Verruf geraten würden. Er dachte an die Zukunft und nicht nur an die Gegenwart. Und das kann ich definitiv von ihm lernen. Boas war auch einer der Löser der Familie. Als Löser bezeichnete man in Israel einen möglichst nahen Verwandten eines verstorbenen Mannes, der kinderlos gestorben war oder dessen Kinder gestorben waren. Der Löser erwarb dann den Besitz des Verstorbenen, sodass der Besitz in der Familie bleiben konnte. Und er übernahm die Pflicht, für die Schutzbefohlenen des Verstorbenen zu sorgen, insbesondere für dessen Frau. Und da es noch einen näheren Verwandten in der Familie gab, der ein Löser sein konnte, erklärte Boas Ruth, dass er erst noch diesen Verwandten fragen müsste, ob dieser Löser sein wollte. Und Boas versprach Ruth, dass er es tun würde, wenn der andere Verwandte absagen würde, worauf sie natürlich beide hofften, weil sie einander verliebt waren. Am nächsten Tag dann ging Boas zu diesem Verwandten und er machte es sehr geschickt. Erst fragte er ihn, ob er das Grundstück von Elimelech und Naomi kaufen wolle. Und als der Verwandte Interesse zeigte, erklärte ihm Boas, dass die Sache noch einen Haken hat. Dass er nämlich dann auch die moabitische Witwe Ruth und ihre verbitterte, also heiraten müsste und sich um ihre verbitterte Schwiegermutter Naomi kümmern müsste. Und dass er am Ende auch noch all seinen Besitz den gemeinsamen Kindern vererben müsste. Und das war dem Verwandten zu viel. Das konnte er sich nicht vorstellen. Das wäre zu problematisch gewesen. Und wir wissen nicht, vielleicht war er ja verheiratet und hatte auch schon Söhne, denen sein Erbe zustand. Eine weitere Frau und weitere Söhne würden alles durcheinander bringen. Vielleicht war er aber auch Single, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sagte er ab. Der Weg war nun frei für Boas. Und er war bereit, er hatte vorgesagt und er handelte schnell. Er kaufte das Grundstück und er heiratete Ruth. Wir lesen weiter im Kapitel 4, ab Vers 13. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, Der Herr sei gepriesen. Er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Er wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Ihre Nachbarinnen kamen, um ihm einen Namen zu geben. Denn sie sagten, Naomi ist ein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isais. Isai, der Vater des Königs David. Boas heiratete Ruth. Und sie zeugten Obed. Und Obed wurde der Großvater des Königs David. Und David war denn ein Vorfahre von Jesus, der denn viele Generationen später kam. Wow! Wenn das mal Boas und Ruth gewusst hätten, was nach ihnen alles passieren würde. Amen. Eines Tages werden sie es erfahren. Wer hatte Obed eigentlich den Namen gegeben? War es der Vater? War es Boas? War es die Mutter? Ruth? War es die Großmutter? Nein, es waren die Nachbarinnen der Großmutter. Hey Oma, frag doch mal bitte den Nachbarinnen, wie unser Sohn heißen soll. Das würde niemand tun. Aber es scheint, als ob es hier eine prophetische Eingabe war. Weil alles, was sie sagten, war wie eine Prophezeiung. Manchmal spricht Gott durch sein Volk. Und die Nachbarinnen liebten Gott. Sie liebten Naomi, sie liebten ihre Familie und freuten sich so sehr über das Baby, sodass Gott ihnen eine prophetische Einsicht gab. Sein Name sollte Obed sein. Obed heißt Diener und Verehrer Gottes. Und genau das wurde Obed dann später auch. Er wurde ein Verehrer, ein Diener Gottes. Und auch Boas war sicher so glücklich, dass Gott ihn so gesegnet hatte. Und vielleicht hörten sich seine Gebete so an. Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht mehr allein bin. Und dass du mir jetzt eine wunderschöne Frau gegeben hast, die dich liebt und die mich liebt. Gott, danke, dass es nicht mehr still ist zu Hause. Und jetzt mein kleiner Sohn hier rumrennt und Lärm macht. Gott, danke für deine Gnade. Danke, dass du mich so gesegnet hast. Kinder sind ein Segen Gottes. Und manche von euch denken jetzt, ja, aber sie sind auch eine Bürde. Ja, manchmal sind sie eine Bürde, aber sie sind immer ein Segen Gottes. Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der Kinder nicht immer als Segen gesehen werden. Sie werden teilweise sogar als Plage empfunden und verflucht. Tu das niemals mit deinen Kindern. Verfluche sie nicht. Beleidige sie nicht. Mach dich nicht über sie lustig. Wenn du zu deinem Kind sagst, dass es dumm, hässlich oder unfähig ist oder sogar mit Ausdrücken beschimpfst, dann hilfst du ihm nicht, ein Segen zu sein. Die Dinge, die manchmal Eltern zu ihren Kindern sagen, sind schrecklich. Und die Kinder bekommen das mit und das macht was mit ihnen. Ich habe eine Bitte an dich, wenn du Kinder hast. Schau ihnen heute noch in die Augen. Gib ihnen einen Kuss und sag ihnen, dass sie ein Geschenk Gottes sind. Gott hat sie dazu bestimmt, ein Segen zu sein in dieser Welt. Und manche von unseren Kindern bereiten uns momentan Sorgen und wir leiden. Aber sie sind immer noch ein Segen, wie es im Psalm 127 steht. Wir dürfen sie nicht verdammen. Wenn du dein Kind als Segen siehst, dann gibt es dir auch Hoffnung für dein Kind. Und dein Kind wird das merken. Deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Urenkelkinder sind ein Segen. Alle Kinder hier in der Gemeinde sind ein Segen. Egal wie laut, hyperaktiv, frech, unverschämt, schüchtern sie sind. Sie sind ein Segen. Du kannst übrigens auch geistig gesehen Kinder haben. Außerdem sind Kinder unser Vermächtnis. Der Zweig des Familienstammbaums hörte mit Mahlon und Kilion auf, den verstorbenen Söhnen von Naomi. Dafür entstand ein neuer Zweig mit Boas, Ruth und Obed. Und dieser Zweig wuchs und wurde stark, weil sie ihre Kinder als Segen und als Vermächtnis gesehen hatten. Und auch von Boas können wir so viel lernen. Er war jemand, der geduldig war und hart arbeitete. Und wir alle sind auch Arbeiter in Gottes großem Feld. Wir sollen das Beste aus unserer Situation machen und vorbereitet sein. Wir sollen gut wirtschaften und planen. Und wir sollen die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt. Und Gelegenheiten werden kommen. Boas hätte Ruth und Naomi nicht erlösen müssen. Aber er tat es und er nutzte die Gelegenheit, weil er sie liebte. Und er kündigte mit seiner Tat das an, was Jesus eines Tages dann für uns tun würde. Und so wie Boas die Frauen erlöst hat, so hat auch Jesus uns erlöst. So wie Boas das Gesetz erfüllt hat, so hat auch Jesus das Gesetz erfüllt und eingehalten. Boas hat das Land und die Frauen rechtmäßig erworben. Und so hat auch Jesus uns rechtmäßig erworben. So wie Boas den Preis bezahlt hat, um die beiden zu retten, so hat auch Jesus den Preis bezahlt, um uns zu retten, mit seinem eigenen Leben. Und dieses kleine Bild von Boas ist im übertragenen Sinne das große Bild von Jesus und seinem Erlösungswerk. Und so wie Boas Ruth wie eine Braut ansah und nicht wie eine Sklavin oder Dienerin, so sieht auch Jesus uns, die Gemeinde, als seine Braut. Der andere Verwandte, der sah Ruth als Problem. Boas sah sie als eine Prinzessin. So sieht auch Jesus die Gemeinde, nicht als Problem, sondern als eine Prinzessin. Boas nahm Ruth zu sich und teilte alles mit ihr. Sein Land, sein Besitz, sein Erbe. Und so wird auch Jesus eines Tages mit uns alles teilen, wenn wir bei ihm sind. Und so wie Ruth und Boas, Entschuldigung, so wie Ruth zu Boas kommen musste, so müssen alle Menschen zu Jesus kommen, um erlöst zu werden. Lass uns zum Schluss noch ein Geschlechtsregister genauer anschauen, weil es kommt ja nicht so oft vor, dass man einer Predigt ein Geschlechtsregister anschaut. Wir lesen in Matthäus 1 ab Vers 1. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte seine Brüder. Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. Ich finde hier interessant, dass plötzlich unter all den Männern zwei Frauen auftauchen. Eine ehemalige Prostituierte und eine Moabiterin. Wieso stehen die beiden hier in diesem Geschlechtsregister drin? Aus dem dann später David kam und eines Tages der Messias, 28 Generationen später. Weil Gott durch Rahab und Ruth aufgrund ihres Glaubens großartige Dinge bewirkt hatte. Ich habe euch mal eine Kette mitgebracht. Und ich behaupte mal, dass keiner von uns diese Kette zerreißen kann, weil sie aus starken Gliedern besteht. Hätte die Kette schwache Glieder, dann würde sie wahrscheinlich zerreißen. Elimelech und seine Söhne waren schwache Glieder und tauchen deshalb in diesem Geschlechtsregister nicht auf. Boas und Ruth waren starke Glieder und wurden deshalb von Gott in diese Kette eingefügt. Diese Kette geht noch weiter und reicht bis in die Ewigkeit. Gott möchte, dass wir starke Glieder in dieser Kette werden. Eines Tages werden wir auf unser Leben zurückschauen und auf die Menschheit hinunterblicken. Und wir werden erkennen, was Gott alles getan hat. Und wir werden ihn fragen, Gott, das hast du alles getan? Das war alles Teil deines Planes? Du hast die Situation benutzt und es so zusammengefügt, dass am Ende ich gerettet werden konnte? Das war alles nicht umsonst? Danke, Gott. Ich hoffe so sehr, dass eure Kinder und meine Kinder und unsere Enkelkinder auch starke Glieder in dieser Kette werden. Und Gott hat mit uns einen Neuanfang gemacht, so wie mit Boas und Ruth. Und ich hoffe, dass wir alle starke Glieder in dieser Kette bleiben werden. Aber es ist unsere Verantwortung, auch stark zu bleiben. Die Geschichte von Ruth begann mit Tod, Trauer und Leid. Und sie hörte mit einer Hochzeit auf und mit einem neugeborenen Kind und viel Freude auf allen Seiten. Diese Geschichte beschreibt auch im übertragenen Sinne unsere Geschichte als Gemeinde mit Gott. Was können wir eigentlich von Gott hier in dieser Geschichte lernen? Wir können lernen, dass Gott im Leben von jedem Menschen wirkt, sogar im Leben der Ausländer. Und wir können lernen, dass Gott möchte, dass wir in Zeiten der Not geduldig bleiben und weitermachen und nicht aufgeben. Wenn wir das Richtige tun, dann wird Gott uns helfen und auch durch uns wirken. Und wir lernen, dass der Bund der Ehe in Ehren gehalten werden soll. Weil es ein heiliger Bund, den Gott eingesetzt hat zwischen Mann und Frau. Am Samstag findet ja der Frauenbrunch statt. Das Thema ist ja die Frage, was bleibt? Das ist eine gute, wichtige Frage, über die es sich lohnt nachzudenken. Welches Vermächtnis wirst du eines Tages hinterlassen? Woran werden sich deine Mitmenschen erinnern, wenn du nicht mehr da bist? Woran werden sich deine Kinder erinnern? Deine Enkelkinder? Was möchtest du, woran sie sich erinnern? Boas und Ruth wussten nicht, welches Vermächtnis sie hinterlassen würden. Sie wussten nicht, dass ihr Urenkel König von Israel werden würde und aus ihrer Nachkommenschaft eines Tages der Messias kommen würde, der Erlöser aller Menschen. Und so wie Boas und Ruth es nicht wussten, so weißt auch du nicht, was Gott noch alles mit dir und deinen Nachkommen vorhat. Deshalb mach das Beste aus deinem Leben und entscheide dich für Gott und lass dich überraschen, was Gott noch so alles durch dein Leben tun wird. Amen.